den Blick auf die Straße auf einen der Nachrichten, weil die gibt es gerade jetzt.
Die Nachrichten von SRF um 16 Uhr mit Marco Koller. Und zuerst mit einem Blick nach Südostasien. Die Lage nach dem heftigen Erdbeben dort ist weiterhin unübersichtlich. In Myanmar ist nun die Rede von mindestens 140 Todesopfern. Dazu unser Schwerpunkt. Dann, die zweite Instanz bestätigt das Urteil gegen einen Fluglotsen nach dem Kampfjet-Unfall am Sustenpass. Die israelische Armee greift einen Vorort von Beirut an, trotz Waffenruhe. Und schon mal ein Blick aufs Wetter. Morgen im Norden stark bewölkt und nass bei 10 Grad, im Süden teils sonnig bei 19 Grad. Hochhäuser, die einstürzen, Menschen, die sich auf der Straße medizinisch behandeln lassen und Helfer, die nach Überlebenden suchen. Diese Bilder und Videos aus Südostasien gehen derzeit um die Welt. Ein Erdbeben der Stärke 7,7 hat mehrere Länder erschüttert. Am stärksten betroffen sind Myanmar und Thailand. Bei mir im Studio ist jetzt Livia Schmid aus der Nachrichtenredaktion. Die Lage war zunächst unübersichtlich. Wie sieht es nun aus?
Unübersichtlich ist sie noch immer und das ganze Ausmaß der Schäden ist noch nicht absehbar. Aber schauen wir doch zuerst nach Myanmar. Im Zentrum des Landes lag auch das Epizentrum. Die Militärregierung sagt, über 140 Menschen seien ums Leben gekommen und mehr als 730 verletzt worden. Die Zahlen dürften aber steigen, heißt es weiter. Die Militärregierung Myanmars hatte zuvor den Notstand in mehreren Gebieten ausgerufen und um internationale Hilfe gebeten. Das Rote Kreuz meldet, Gebäude und öffentliche Infrastruktur sei beschädigt, also Straßen, Brücken und öffentliche Gebäude. Außerdem bestehe die Sorge, dass die grossen Staudämme im Land einstürzen könnten.
Soweit also die Lage in Myanmar. Wie sieht es in den anderen betroffenen Regionen aus?
In der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind mehrere Personen ums Leben gekommen. Dort stürzte etwa ein Hochhaus ein, das sich im Bau befand. Einsatzkräfte suchen unter den Trümmern nach über 80 Vermissten. Auch teils stark zu spüren war das Beben in Teilen von Indien, China und Vietnam. Berichte über Todesopfer gibt es aus diesen Regionen keine.
Das waren Informationen von Livia Schmid aus der Nachrichtenredaktion. Nach dem tödlichen Flugunfall mit einem Kampfjet am Sustenpass vor 9 Jahren hat die zweite Instanz das Urteil gegen den zuständigen Fluglotsen bestätigt. Das Militärappellationsgericht verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe wegen fahrlässiger Tötung. Der Fluglotse war bereits in erster Instanz zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden. Er wollte einen Freispruch erreichen und hatte das Urteil darum weitergezogen. Das Unglück passierte im Jahr 2016. Weil der Fluglotse dem Piloten eine zu tiefe Flughöhe übermittelt hatte, flog der Kampfjet beim Sustenpass in eine Bergflanke. Der Pilot kam dabei ums Leben. In den Nahen Osten. Vor rund 4 Monaten ist zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz eine Waffenruhe in Kraft getreten. Erstmals seit dann hat die israelische Armee nun einen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut aus der Luft angegriffen. Nina Amin von der ARD berichtet.
Fernsehbilder zeigen eine schwarze Rauchwolke über dem Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut. Reporter vor Ort berichten von 2 Explosionen, die zu hören waren. Von der israelischen Luftwaffe heißt es, man habe ein Drohnenlager der Hisbollah-Miliz angegriffen. Zuvor hatte die israelische Armee die Einwohner aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Sie befänden sich neben einer Hisbollah-Einrichtung. Reporter vor Ort berichten von Panik vor Ort. Eltern hätten hastig ihre Kinder von der Schule abgeholt. Die libanesische Bildungsministerin ordnete an, dass eine Schule und eine Universität in der Nähe evakuiert werden. Vom israelischen Militär hieß es, der Angriff auf die Hauptstadt sei eine Reaktion darauf, dass wenige Stunden zuvor Raketen aus dem Süden Libanons auf Israel abgefeuert worden seien. Israel setze den Bruch der im November vereinbarten Waffenruhe fort, postete hingegen das Büro des libanesischen Präsidenten Aoun auf der Plattform X.
Nina Amin von der ARD hat berichtet. In Grönland haben sich 4 Parteien auf eine neue Regierungskoalition geeinigt. Jens Fredrik Nielsen von den Demokraten soll Regierungschef werden. Seine Partei hatte die Parlamentswahl vor etwas mehr als 2 Wochen gewonnen. Die Koalition verfügt über 23 der insgesamt 31 Sitze im Parlament. Nicht vertreten in der Koalition ist die Nalerak-Partei. Sie fordert eine sofortige Unabhängigkeit von Dänemark. In Grönland wird heute US-Vizepräsident J.D. Vance erwartet. Er will einen US-Militärstützpunkt im Norden des Landes besuchen. Dann die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 12.798 Punkten. Das ist ein Minus von 0,5%. Der Dow Jones Index in New York fällt ebenfalls, und zwar um 1,3%. Der Euro wird zu 95,41 Rappen gehandelt und der Dollar zu 88,06 Rappen. Soweit die Meldungen. Das Wetter. Am Nachmittag hat es im Norden viele Wolken. In den Alpen und im Süden zeigt sich die Sonne öfter. Morgen ist es im Norden stark bewölkt und es fällt immer wieder Regen, oberhalb von rund 1200 Metern auch Schnee. Im Süden ist es morgen zeitweise sonnig. Die Temperatur erreicht im Norden 10 Grad, im Süden rund 19 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich war Michael Wieland.
SRF Verkehrsinfo.
Um 16.06 Uhr, wie versprochen, vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. 3 Kilometer Stau, 30 Minuten Wartezeit ab Wassen. Die Einfahrt Göschnen ist gesperrt. In der Region Basel wegen eines Pannenfahrzeugs bis zu 30 Minuten Zeitverlust auf der A2 Richtung Basel zwischen Diegden und Sissach. Dann weiter Stau oder stockend auf der A2 Richtung Deutschland ab dem Schweizer Halle-Tunnel. In der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Kriegstetten und Herkingen. Im Aargau auf der A1 Richtung Bern zwischen dem Limmataler Kreuz und Aarau-Ost. In der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen, ab Dietikon und Urdorf Süd. Vor dem Nordring Richtung Bern, ab Baltenswil. Auf der Oberlandautobahn Richtung Hinwil, ab dem Betzholzkreisel. Und noch in der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Luzern, ab Buchrain. Beim Autoverlad Furka in Oberwald beträgt die Wartezeit aktuell eine halbe Stunde.
Eis am Nachmittag.
Man redet am Freitag gerne von Viertel vor Wochenende. Dabei gibt es ja eben Haufen Leute, die arbeiten. Samstag, Sonntag. Verkäuferinnen, Angestellte im Gesundheitswesen, sogar rund um die Uhr, Taxifahrer ebenfalls manchmal, oder aber Feuerwehr, Polizei, Sanität. Notrufe für all die drei Instanzen, Feuerwehr, Polizei, Sanität, kommen in Solothurn am gleichen Ort rein, und zwar in einer gemeinsamen Zentrale. Und wie die so organisiert ist und wie es dort so tut in dieser Zentrale, hören wir auf die 10 ab, darf. Viertel ab, darf SRF 1. Und all denen, die Samstag, Sonntag arbeiten und den Karren am Laufen behalten, danke für eure Arbeit. Am Mikrofon Tina Nägeli.
goodbye. It's a four-letter word because your heart knows when love goes. The feeling is bad. It's the worst in the world. It's sad but true. When nothing you can do can get it back. Standing up a bridge, she starts to cry. When love says goodbye, shouting her name. I tell ya, it's heaven.
Caro amore, ritorni questa sera. Meno male, io non vedevo l'ora. Sì, lo so, fiducia tu ne hai tanta. E per te io son come una santa. Caro amore, non lo potrai capire, ma aspettare è un po' come morire. Non lo può restare sempre sola. Chi da sola resistere non sa. Sì, lo so, non sono Maddalena. Stai tranquillo, io sono ancora in tempo. E chissà, sarà successo anche per te. Una volta e forse anche di più. Sì, lo so, mi ama con passione. Forse è meglio che io gli vada incontro. Gli dirò, io non gli dirò niente. Tutto bene, adesso che sei qui.
Giorgio Conte auf SRF 1, non sono Maddalena.
Wenn ich
Alarmzentrale sagen, dann nachher könnte es sein, dass sie sich gerade so etwas vorstellen. Also wer beim Wort Alarmzentrale an Hektik, an schrillende Telefone und blinkende Alarmlichter denkt, der liegt damit natürlich nicht total daneben. Die Solothurn beispielsweise kommen Notrufe für die Sanität, die Feuerwehr und für die Polizei alle am gleichen Ort rein. Seit 25 Jahren gibt es die gemeinsame Zentrale. Sie ist zur Jahrtausendwende die erste von der ganzen Schweiz gewesen, wo so zentral organisiert worden ist. Totsmal eine absolute Revolution und ein Konzept, das noch heute verhebt. Zeigt der Beitrag von der Nina Köpfer von der Regionalredaktion Aargau-Solothurn.
6 Mitarbeitende, Polizistinnen und Sanitäter von den Solothurner Spitäler, hocken mit Glaswänden abtrennten Büro im Polizeikommando Solothurn. Alle haben Headset an und schauen konzentriert in die vielen Bildschirme vor ihnen. Die Ruhe, die in diesem Moment gerade herrscht, die sei aber trügerisch, erzählt der Gruppenführer Patrick Strahm. Ein Beispiel.
Wir sind hier eigentlich alle auf Standby gewesen, sage ich jetzt. Es kommt ein Notruf, einer. Ich nehme den ab. Das Gegenüber sagt ihr, jetzt ist gerade senkrecht der Flieger im Boden rein. Dann ist natürlich klar, ich wiederhole das gerade, dass meine Leute hören, senkrecht der Flieger im Boden rein. Es wird gerade aufgeboten. Ich kann mit einem Ausklick die Ambulanz aufbieten, mit dem nächsten Ausklick die Feuer aufbieten.
Von 0 auf 100 ist es gegangen beim Absturz von diesem kleinen Flugzeug. In solchen Situationen ziehen alle am gleichen Strang. Effizienz ist das A und O. Seit die Zentrale vor 25 Jahren eingeweiht worden ist, ist keine einzige Sekunde vergangen, wo niemand in diesem Raum gearbeitet hat. Ein Quantensprung, sei das dann gewesen, heisst es bei der Polizei. Während vorher pro Zentrale gerade mal ein PC gestanden ist, hat es aufs Mal einen auf jedem Schreibtisch gehabt. Von modernster Technik hat das Regionaljournal Aargau-Solothurn Ende November 1999 berichtet.
Die Alarmzentrale der Kantonspolizei ist riesig, vollgestopft mit Technik und auf jedem Pult hat es einen modernen Computer. VLS, ELS und GIS heissen die modernen Programme, die es reagieren, optimieren. Daneben aber hat es bei jedem Arbeitsplatz in der Alarmzentrale auch noch Funk, wie den guten alten Zeiten.
Der Funk, der ist gegen neuen Einsatz. Genauso wie das Computerprogramm, sagt der Patrick Strahm.
Es ist noch im Einsatz, wir brauchen das auch noch täglich und ja, es ist einfach auf den heutigen Standard updated. Topmodern.
Teilsachen, die haben sich aber schon verändert. Mittlerweile kommen 85% von allen Notrufen über das Mobilfunknetz rein. Fast auf einen Meter genau sehen die Leute in der Alarmzentrale, von wo der Notruf kommt. Ein riesen Vorteil gegenüber dem Festnetz früher. Dafür sind die Hemmschwellen, um an der Polizei anzuläuten, gesunken, sagt der Patrick Strahm. Und auch nicht jeder Anruf ist wirklich ein Notruf. Die wollen einfach plaudern.
Es ist, wenn wir Zeit haben, ist es ja manchmal herzlich, wenn man diesen Leuten helfen kann. Wenn sie es verstehen, wenn wir sagen, jetzt kommt ein Notruf, ich muss, also ich sage es manchmal anders, wenn ein Notruf kommt, dann ist das Gespräch ohne etwas beenden. Das ist einfach so. Wenn wir die Zeit haben, ist es so für uns manchmal ein bisschen balsam, wenn man mit diesen Leuten reden und, ja, die Sorgen abholen.
Und auch Leute, die bei der Polizei einfach Dampf ablassen wollen, die gehören zum Alltag ihrer Alarmzentrale dazu. Nervt das? Der Patrick Strahm sagt, nein, die Alarmzentrale, die ist für alles da.
Ja, das ist eigentlich schön bei uns. Wir wissen nie, was kommt. Der Bürger hat ein Anliegen, ein Problem, einen Unfall, was auch immer. Der läutet uns an, ich nehme das Telefon ab, ich weiss nicht, was hinterher ist. Und die Geschichte, ihre Geschichte wird zu meiner dann.
Und das mich sein Job, auch nach über einem Jahrzehnt jeden Tag noch spannend.
Nina Köpfer aus der Regionalredaktion Aargau-Solothurn ist in der Alarmzentrale Solothurn hineinschauen, an dem Ort, wo man vor 25 Jahren in der ersten kantonalen Alarmzentrale die Notrufe für Feuerwehr, Sanität und Polizei an einem Ort gebündelt hat. Und seither sind übrigens viele Kantone nachgezogen. Zu Bern ist so eine Notrufzentrale auch in Planung. Andere Kantone wie Zürich oder Basel-Stadt beispielsweise arbeiten immer noch mit separaten Zentralen. Und apropos regional, das Regionaljournal, das gibt es hier auf SRF 1 dann auch noch auf die 17:30 und vorher ab 16:30 dann regional diagonal da bei uns. This one goes out to the man who minds for miracles. This one goes out to the ones in need. This one goes out to the sinner and the cynical. This ain't about no apology. This road was paved by the hopeless and the hungry. This road was paved by the winds.
weren't born. touch. Boy, oh boy. Boy, oh boy. Boy, oh boy. Boy, oh boy. You came closer and closer. You put your hair on my shoulder.
Boy, oh boy. Sag ich auch, wenn ich da schaue, was unterwegs alles los ist. Tracy haben wir gerade gehört auf SRF 1. Wobei jetzt eben Racy nicht wirklich angesagt ist, sondern Waity Waity.
SRF Verkehrsinfo. Präsentiert von Hörmann. Ihrem Partner für Garagentore und Haustüren in Ihrer Region. Informationen unter hörmann.ch.
Um 16.30 Uhr vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden, 4 Kilometer Stau, 45 Minuten Wartezeit ab Amstieg. Die Einfahrt Göschnen ist gesperrt. Und im Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen Kölliken und Aarau-Ost Stau wegen eines Unfalls. Dann weiter Stau oder stockend auf der A1 Richtung Bern zwischen dem Limmataler Kreuz und Aarau-West. In der Region Zürich auf dem Nordring Richtung St. Gallen ab Dietikon. Daher auf dem Westring ab Burdorf Süd, vor dem Nordring Richtung Bern ab Baltenswil, in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Kriegstetten und Herkingen, in der Region Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen Diegden und Sissach, weiter Richtung Deutschland ab dem Schweizer Halle-Tunnel, in der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Luzern ab Gisikon-Roth und dann noch beim Autoverlad Furka in Oberwald beträgt die Wartezeit eine halbe Stunde. Viel Geduld dort, wo sie brauchen.
Die Sendung «Regional Diagonal» mit der Sandra Schöneberger. Sie sind die Ersten gewesen, die Basler, die angefangen haben mit einer sogenannten Cannabis-Studie. Seit etwas mehr als 2 Jahren können etwa 300 Kieferinnen und Kiefer ihres Cannabis in Basel legal kaufen. Heute zeugt das Basler Gesundheitsdepartement eine positive Zwischenbilanz. Laura Baldini.
Die Bilanz ist positiv, weil es denen, die das Cannabis konsumieren, besser ging als noch vor dem Versuch. Unter anderem auch psychisch, sagt die Regin Steinauer, die Leiterin der Abteilung Sucht im Kanton Basel-Stadt.
Was wir feststellen, ist, dass Suchtverhalten positiv sich entwickelt hat, wie auch die depressive Symptomatik und Angstsymptome.
Die Symptome haben beide abgenommen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von dieser Cannabis-Studie haben auch nicht mehr angefangen zu kiffen, nur weil sie das Cannabis legal haben können beziehen. Die Menge sei von Anfang an genau gleich geblieben. Insgesamt sind in den ersten 2 Jahren von dieser Studie zu Basel 87 Kilo Cannabis verkauft worden. Die hatten auf dem illegalen Markt einen Wert von 900'000 Franken, heisst es in der Mitteilung vom Kanton. Die Cannabis-Studie zu Basel läuft noch bis im Januar 2027.
Mittlerweile laufen auch in anderen Städten ähnliche Studien, zum Beispiel in Zürich, in Lausanne, in Bern, in Biel oder in Luzern. Bei der Stadt Zürich kommt es zu vielen sexistischen Vorfällen, das zeigt die Befragung von 10'000 Angestellten. In der Umfrage haben 15% der Frauen, die mitgemacht haben, angegeben, sie hätten sich beim Arbeiten im Zusammenhang mit der Menstruation schon sexistische Sprüche anhören müssen. Zum Beispiel haben Arbeitskollegen oder Vorgesetzte gefragt, ob eine Mitarbeiterin wegen ihren Tagen so schlechte Laune hat. Die Leiterin von der Fachstelle für Gleichstellung, die Miriam Gasser, sagt, die Stadt Zürich habe schon einiges gemacht in Sachen Prävention in der Vergangenheit.
Es zeigt sich natürlich, dass Belästigungen kann man trotz aller Prävention nicht vermeiden. Und es ist ein Prozess, es braucht einen Kulturwandel. Und wichtig ist einfach, dass man Prävention eben konsequent weiterführt. Die Mitarbeitenden müssen ihre Rechte kennen, die Führungskräfte ihre Pflichten.
Am Schluss müsse auch jeder Vorfall konsequent abgeklärt werden, so die Miriam Gasson. Lin, im Kanton Aargau, vielleicht zeigt Ihnen das etwas. Dort steht nämlich die wahrscheinlich bekannteste Linde im ganzen Land. Stammumfang etwa 11 Meter, Höhe etwa 25 Meter, Alter sage und schreibe 800 Jahre. Aber eigentlich kann man das eben gar nicht mehr so sagen. Sie stehen in Lin, die mächtige Linde. Der Ortschaftsname Lin gibt es seit 2013 nämlich offiziell nicht mehr. Hier haben vier Gemeinden fusioniert und sich geeinigt, dass ihre Gemeinde Bützberg heisst. Damit ist der Ortschaftsname Lin aus allen offiziellen Verzeichnissen gelöscht worden. Gegen das wehrt sich ein Verein aber seit langem. Sie wollen den Namen Lin wieder zurück. Das Gesuch hat das Aargauer Innendepartement aber abgelehnt. Der Verein wird aber weiterkämpfen und den Fall vor das Aargauer Verwaltungsgericht bringen. Das enttäusche sie, sagt Frau Gemeindame von Bützberg, Therese Brändli.
Das sind demokratisch gefällte Entscheide, die hinter dem Gemeindenamen stehen, Bützberg. Also das ist nicht nur der Fusionsvertrag, sondern das sind mehrere Abstimmungen gewesen, wo sich die Bevölkerung für den Gemeindenamen Bützberg entschieden hat. Und darum haben wir mit Bedauern von dieser Kenntnis genommen.
Der Verein Polin schreibt, den Entscheid vom Kanton verhebe rechtlich nicht, darum wollen sie ihn weiterziehen. Und jetzt noch zu dem Schrankkind. Gemeint sind damit Kinder von Saisonniers, die früher noch illegal in der Schweiz gelebt haben. Saisonnier mit dem offiziellen Statut hat es bis im Jahr 2002 gegeben. 9 Monate im Jahr haben sie dort arbeiten dürfen, dann haben sie wieder zurück in die Heimat. Ihre Kinder haben sie offiziell eben nicht dürfen mitnehmen, darum haben Saisonnier-Kinder oft versteckt in der Schweiz gelebt. Das Thema soll für die Stadt Bern jetzt aufgeschafft werden, das hat der Berner Stadtrat gestern Abend beschlossen. Andrea Appiel.
Weil die Wahrscheinlichkeit sei gross, dass es auch in der Stadt Bern solche Schrankkinder gegeben hätte. Also Kinder, die nicht in die Schule seien, nicht draussen können spielen und keinen Kontakt zu gleichaltrigen Kindern können haben, weil sie illegal hier waren. Das hat Franziska Geiser vom Grünen Bündnis gesagt. Sie ist eine von denen, die die Motion eingereicht haben. Darum soll die Stadt Bern das Thema jetzt also historisch aufschaffen. Dabei soll auch die Betroffenen zu Wort kommen, zum Beispiel im Rahmen einer Ausstellung, hat die Richtlinienmotion gefordert. Der Gemeinderat will aber kein eigenes Forschungsprojekt durchführen. Eine historische Aufarbeitung, das sei Sache von einer Hochschule, hat er argumentiert. Auch eine Ausstellung will er keine machen. Eine solche würde laut Gemeinderat 150'000 Franken kosten. Aber die Regierung hat sich bereit erklärt, die AusländerInnenkartei von den Einwohnerdiensten ins Stadtarchiv zu überführen und zu digitalisieren. So, dass betroffene Familien und Forschende einfach Zugang zu den Informationen haben.
Was mit diesen Daten genau gemacht wird, da muss jetzt das Stadtparlament entscheiden. Das war schon der Blick in die Regionen, hier bei Regional Diagonal.
SRF Verkehrsinfo.
Um 16.36 Uhr mit einem weiteren Blick in eine Region, und zwar in der Region Basel. Auf der A2 Basel-Luzern ist der Aristorf-Tunnel in beiden Richtungen wegen eines Brandalarms gesperrt.
Eis am Nachmittag.
Mit der Tina Nagli am Mikrofon und bin hoffentlich mit dem Feierabend, der am Horizont langsam aber sicher auftaucht, oder sogar das Wochenende, das um die Ecke schaut. Peter Cetera gibt es da bei uns. Und auf die 10 vor dann, der Blick aufs Wetter. Kept inside.
And the way can feel so endless. Keep on riding. We all keep on riding. Watching landscapes pass through my life. Under endless open skylines. We were striving. But now we're arriving. Will you be my home? Take the last train.
Gemeinnützige Organisationen auf SRF 1. Diesen Hinweis präsentiert Ihnen Fastenaktion.
Es gibt noch immer zu viel Hunger auf der Welt. Er trifft die Ärmsten unserer Erde am härtesten. Das ist nicht gerecht. Auch wir können dazu beitragen, den Hunger zu beenden. Unterstützen Sie die Menschen, die am meisten unter Hunger leiden. Ihre Spende hilft. Informationen und Spendenkonto im Internet. Fastenaktion.ch.
Gemeinnützige Organisationen auf SRF 1. Diesen Hinweis präsentierte Ihnen Fastenaktion.
Dreamer du, Supertramp auf SRF 1, 12 Minuten vor den 5, wo wir mal schauen, wie fair das heute verteilt war mit dem Sonnenschein.
SRF Meteo.
Felix Blumer aus der Wetterzentrale hier bei uns. Ist heute eigentlich überall sonnig gewesen? Oder anders gefragt, Felix, hätte ich die Zürich die Sonne verpasst?
Du hast sie verpasst, aber zugegeben, ich mache dir keinen brutalen Vorwurf, weil die 12 Minuten, die du verpasst hast, die sind jetzt nicht weiter dramatisch gewesen. Und sonst, nein, es hat nicht überall Sonnenschein gegeben, tatsächlich nicht. Zum Beispiel in Bischofszell, im Kanton Thurgau, eine Nullnummer, Ebner-Kappel, Nullnummer, Einsiedeln, Nullnummer, Luzern, Nullnummer. Also gerade so der Voralpen entlang im Osten, da hat sich die hochnebelartige Bewölkung ganz zäh gegeben. Vielleicht gibt's jetzt doch noch ein paar scheuche Aufhellungen dort, vielleicht einen kurzen Sonnenschein. Sonnenstrahl. Sonst ist es aber generell halt jetzt eben bereits wieder am Zutun. Nicht nur das, es nähert sich Niederschlag, aber nicht, wie wir eigentlich die ganze Woche durch erwartet haben, von Nordwesten, sondern von Südosten. Wir haben momentan so ein Tiefdruckgebiet über den nördlichen Adria und über dem Westbalkan und das schickt jetzt die Wolken Richtung Münstertal und ganz knapp außerhalb von Müsteier, da haben wir jetzt ein bisschen Regen mit dabei. Generell aber eben heute Abend, es tut zu und es gibt bereits die ersten Schauer dann auf der Alpen-Nordseite vor Mitternacht und dann nachher in der zweiten Nachthälfte, da regnet es eigentlich verbreitet, nördlich von der Alpen Schneefallgrenze zuerst bei 1500 Meter, die kommt dann so nadis nah durch ab. Morgen der Tag durch auf der Alpen Nordseite, ja, eher so ein bisschen ein Tag zum Vergessen, es ist häufig stark bewölkt, es regnet immer wieder, Schneefallgrenze allgemein 1000 bis 1400 Meter, im Westen vielleicht vorübergehend sogar noch ein Spürchen tiefer und dann so auf den Abend hin, da trocknet es dann langsam am Nordrand von der Schweiz ab, das ganze ruckt es dann eher so ein bisschen an die Alpen an, wo es noch weiter regnet. Dort dann auch in der Höhe oben doch ein rechter Neuschneezuwachs. Und es ist dazu auch windig. Inneralpin, speziell im Wallis, da bleibt es eigentlich mehrheitlich trocken. Kann sogar am Nachmittag kurze sonnige Abschnitte geben. Die Höchsttemperaturen morgen dann generell so etwa bei 10 Grad. Im Wallis geht es darauf auf 13 Grad. Und dann die Alpen-Südseite. Da ist es morgen zwar auch häufig bewölkt im Tessin, mehrheitlich aber trocken. Und es kommt dann im Verlauf des Tages starke, stellenweise sogar stürmische Nordföhn auf und mit dem Nordföhn gibt es dann im Mittel- und im Südtessin auch noch kurze sonnige Abschnitte. Die Höchsttemperaturen dort 18 Grad.
Wie sieht es am Sonntag dann aus?
Es wird schon ein bisschen unterschiedlich. Zuerst am Morgen haben wir noch dicke Wolken, speziell in der Zentral- und Ostschweiz, vielleicht dort noch ein paar Tröpfen und Flocken. Sonst dann nach einer Phase, so zwischen Mitte Vormittag und Mitte Nachmittag, wo es eigentlich recht freundlich sollte werden. Ich sage bewusst sollte, wenn wir nicht wieder am Schluss noch ein Nebelproblem haben. Und dann auf den Abend kommen von Norden bereits wieder dickere Wolken daher. Regen gibt es dann aber erst in der Nacht zum Montag wieder. In der sonnigen Phase, da gehen die Temperaturen drauf, allgemein so um die 15 Grad rum. Und auf der Alpen-Südseite stürmische Nordföhn, im Tessin oft sonnig, mit ein paar höheren Wolkenfeldern, die dann in der zweiten Tageshälfte aufziehen. Temperaturen zwar ungefähr 21 Grad, ich möchte dann aber doch warnen, man muss nicht das Gefühl haben, es sei dann einfach mild, weil mit dem stürmischen Nordföhn, da ist es dann wirklich nur im Windschatten und direkt an der Sonne so ein bisschen frühlingshaft warm.
Danke vielmals, Felix Blumer.
Gern geschehen.
Und wir machen einen fliegenden Wechsel zum Thomas Stucki vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos. Thomas, wir haben es gehört, Stichwort, das Felix für den Samstag erwähnt hat, Neuschneezuwachs. Was ist wichtig für die Lawinensituation?
Einerseits eben der Neuschneezuwachs, es ist nicht wahnsinnig viel, es sind am Alpen-Nordhang 10 bis 20 Zentimeter, sonst weniger. Und was der Felix eben auch erwähnt hat, ist der zunehmend starke Nordwind, einerseits in der Höhe, aber eben auch der starke bis stürmische Nordföhn im Süden. Das heisst, morgen ist eben mal das sogenannte Triebschneeproblem, also der Schnee, der vom Wind verfrachtet worden ist, ein Problem für die Lawinengefahr, was vom Wetter herkommt. Und dann haben wir in gewissen Gebieten noch tiefer in der Schneedecke eine schwache Schicht, die uns eigentlich schon den ganzen Winter beschäftigt, eben das sogenannte Altschneeproblem.
Und wie hoch ist die Lawinensituation?
In fast allen Gebieten morgen haben wir mäßige Lawinengefahr, also Stufe 2. Am Alpen-Nordhang ist eben das Hauptproblem der frische Triebschnee, wo Personen können auslösen. Die Triebschneeansammlungen sind aber doch meistens recht gut sichtbar und man sollte sie einfach vorsichtig beurteilen und wenn nötig umgehen. Die Gefahr steigt dann innerhalb der Gefahrenstufe an. Das heisst, die Orte, wo man Lawinen auslösen kann, werden mehr und auch die ausgelösten Schneemengen werden dann im Laufe des Tages eher grösser. Im Wallis, Tessin und Graubünden, dort gibt's auch die Triebschneeansammlungen, sind aber eher kleiner. Und wir haben dort eben zusätzlich noch das Problem von dieser tieferen Schwachschicht, wo man Lawinen auslösen kann. Das ist schwer zu beurteilen, weil man es eigentlich nicht sieht. Aber die Lawinen könnten doch recht grossflächig werden. Und besonders ausgeprägt ist das Problem im Unterengadin, östlich vom Inn und im Münstertal. Dort gehen wir morgen von einer Stufe 3 aus, also erhebliche Lawinengefahr. Wir haben in den letzten Tagen immer wieder Lawinenauslösungen gemeldet bekommen, auch gerade an der Grenze in Italien. Also da ist nach wie vor eine defensive Routenwahl sinnvoll.
Danke vielmals, Thomas Stucki, und ein schönes Wochenende.
Danke, gleichfalls.
Das Lawinenbulletin des WSL-Instituts für Schnee- und Lawinenforschung, SLF.
Ja, und gerade wenn es so heikel ist, dann nachher finden Sie detaillierte Informationen zu der Lawinengefahr natürlich auch jederzeit im Internet unter www.slf.ch und dort sehen Sie auch gerade, wie Sie das Lawinenbulletin ganz einfach mit der Gratis-App White Risk auf Ihr Handy laden können, sodass Sie das jederzeit auch unterwegs können nachschauen. Das ist Chair. 6 Minuten, dann wird 5. grosser Hit von Dotsmal. Im 98 rausgekommen. Believe. Von der Chairdorf SRF 1. Und es ist einiges los unterwegs.
SRF Verkehrsinfo.
In der Region Basel auf der A2 Luzern-Basel ist der Aristorf-Tunnel in beiden Richtungen wieder offen. Immer noch Stau ab Diekten und ab Augst. Und weiter Stau oder stockend auf der A2 Richtung Deutschland ab dem Schweizer Halle-Tunnel. Im Aargau auf der A1 Richtung Zürich wurde der Unfall geräumt, aber immer noch Stau zwischen Wickertal und Aarau-West. Auf der A1 Richtung Bern zwischen dem Limmataler Kreuz und Aarau-West. In der Region Zürich auf dem Nordring Richtung St. Gallen ab Dietikon, daher auf dem Westring ab Urdorf Süd, vor dem Nordring Richtung Bern ab Altenswil. Dann in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Kriegstetten und Herkingen und in der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Luzern ab Gisikon-Roth und vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden 4 km Stau und 45 Minuten Wartezeit ab Amstieg.
Die Nachrichten von SRF um 5 mit Roger Brändlin. Langsam zeichnet sich das Ausmaß des Erdbebens ab, die aktuelle Lage in Myanmar und Thailand. Der Lotse bleibt schuldig. 9 Jahre nach dem Kampfjet-Unglück am Sustenpass liegt ein Urteil der nächsten Instanz vor. Die Welthandelsorganisation ist im Visier von US-Präsident Trump. Die USA stoppen die Zahlung ihrer Mitgliederbeiträge. Das Wetter im Norden zunehmend grau bei Regen mit 10 Grad, im Süden mehrheitlich sonnig bei 18 Grad. Hochhäuser, die einfach einstürzen, Menschen, die sich auf der Straße medizinisch behandeln lassen und Helferinnen und Helfer, die nach Überlebenden suchen. Solche Bilder und Videos, vor allem aus Myanmar und Thailand, gehen derzeit um die Welt. Ein Erdbeben der Stärke 7,7 hat Südostasien erschüttert. Livia Schmid fasst die aktuelle Lage zusammen.
Über 140 Todesopfer und mehr als 730 Verletzte habe es in Myanmar gegeben. Das sagt die Militärregierung. Und sie rechnet mit weiter steigenden Opferzahlen. Zuvor hatte die Militärregierung den Notstand in mehreren Gebieten ausgerufen und bat um internationale Hilfe. Wie groß die Schäden im Bürgerkriegsland sind, ist noch nicht klar. Das Rote Kreuz schreibt, Gebäude und öffentliche Infrastruktur seien beschädigt worden, also Straßen, Brücken und öffentliche Gebäude. Außerdem bestehe die Sorge, dass die großen Staudämme im Land einstürzen könnten. Auch betroffen von den starken Beben ist Thailand. In der Hauptstadt Bangkok sind laut Medienberichten mindestens